der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Der Krieg in Nahost hat Folgen hier bei uns in der Region. Nach der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza gab es in Berlin wieder Ausschreitungen. Und dann haben am frühen Mittwochmorgen unbekannte Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin-Mitte geworfen. RBB24-Inforadio-Reporter Lukas Keute.
Mitten in der Nacht wurde Anna Segal aus ihrem Schlaf gerissen. Sie ist die Geschäftsführerin der jüdischen Gemeinde Kahal das Jizrol in Berlin-Mitte. Ihr Mann wurde vom Sicherheitsdienst angerufen. Er ist der Pächter des Grundstücks der Gemeinde in der Brunnenstraße. Als Segal das Wort Feuer hörte, war sie hellwach. Was ging ihr da durch den Kopf?
Horrorszenarien, Bilder, dass hier alles abbrennt. Mein Mann hat sich dann auch relativ schnell zurückgemeldet, dass es keine größeren Schäden gibt und es beseitigt werden konnte.
Zwei Molotow-Cocktails, die in Richtung des Gemeindezentrums geworfen wurden, sind nämlich auf der Straße zerplatzt, berichtet Polizeisprecher Martin Dahms.
Die beiden Vermummten sind dann sofort geflüchtet. Die Angestellten des Objektschutzes haben dann sofort das auf dem Gehweg entstandene Feuer gelöscht, Unterstützung herbeigerufen. Allerdings blieb die Absuche der Umgebung erfolglos.
Doch die Bedrohung durch antisemitische Täter ist weiterhin da. Anna Segal von der jüdischen Gemeinde hat seit dem Anschlag um 4 Uhr morgens nicht mehr geschlafen.
Das gibt einem noch mehr das Gefühl, Zielscheibe zu sein und bringt sehr starke Erinnerungen. Natürlich von den ganzen Pogromen und von der Kristallnacht, die wir bald wieder gedenken werden.
In dem Gebäude der Kahal das Jizrol-Gemeinde in der Brunnenstraße befinden sich eine jüdische Kita, eine Schule und Rabbinerseminare finden hier statt. Mehrere hundert Menschen gehen täglich ein und aus. Der Objektschutz hat die Täter nicht davon abgehalten, Molotow-Cocktails zu werfen. Reicht ein Objektschutz für die Kahal das Jizrol-Gemeinde aus? Nein, findet die Geschäftsführerin. Israelische Sicherheitskräfte müssten her, die genau auf solche Bedrohungen geschult wurden. Die gibt es in anderen jüdischen Einrichtungen auch, hier aber nicht. Für Anna Segal und die jüdische Gemeinde in Berlin-Mitte stellt sich die Frage, wo sie eigentlich noch sicher sind. Eine Frage für die Berliner Innensenatorin Iris Spranger. Die SPD-Politikerin ist zusammen mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU in die Berliner Brunnenstraße gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.
Wir sind eine Metropole. Und eine Metropole hat nicht die komplette Sicherheit. Du kannst es nicht komplett sicher machen. Aber was wir tun, wir sichern ab, dass das jüdische Leben in Berlin wirklich weiterlaufen kann.
Auch Wegner kündigte seine volle Unterstützung an.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass in meiner Amtszeit als regierender Bürgermeister wieder Brandanschläge auf Synagogen stattfinden. Und für mich gilt, was für uns alle gilt. Brandanschläge auf Synagogen sind Brandanschläge auf die Art und Weise unseres Zusammenlebens. Brandanschläge auf Synagogen sind Brandanschläge gegen uns alle.
Die Kippa lassen die vielen Schülerinnen und Schüler der Gemeinde mittlerweile zu Hause. Zu groß ist die Angst vor Anfeindungen.
Lukas Keute, unser Reporter, war das. Am Berliner Bahnhof Grunewald, am Gleis 17, da wird der Geschichte gedacht, der Vernichtung von Millionen Juden und Jüdinnen durch die Nazis. Jedes Jahr gibt es dort ein Gedenken. Und eigentlich wird da der Blick zurückgerichtet, 82 Jahre zurück, auf die ersten jüdischen Menschen, die von diesem Bahnhof in die Vernichtungslager deportiert worden sind. Aber angesichts des Terrors der Hamas und des Kriegs in Nahost hat die Veranstaltung in diesem Jahr eine andere Dimension bekommen. RBB24-Inforadio-Reporterin Birgit Radatz.
Besonders viel Polizei sichert das Gelände rund um das Gleis 17 am Bahnhof Grunewald ab. Spürhunde beschnüffeln Koffer und Taschen. All das ist neu, auch für den Vorsitzenden der Ständigen Konferenz der NS-Gedenkorte im Berliner Raum, Johannes Tuchel.
Ich stand noch nie so schweren Herzens hier.
Angesichts von vermehrten Anschlägen auf Synagogen und Wohnhäuser von Jüdinnen und Juden in Berlin erinnert Rabbiner Chaim Michael Bieberfeld von der jüdisch-orthodoxen israelitischen Synagogengemeinde Adas Yisroel daran.
Der Antisemitismus, der Faschismus ist nicht verschwunden und wir müssen alle auf den Hut sein.
Auch der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke ist zur Gedenkstätte Gleis 17 gekommen. Jüdinnen und Juden, die in Brandenburg lebten, wurden oftmals von dort nach Berlin verschleppt, bis die Nazis sie dann von Grunewald, Moabit oder vom Anhalter Bahnhof aus in Vernichtungslager nach Theresienstadt oder Auschwitz brachten.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal an uns alle, dass solche Gedenkorte auch in Zukunft eine stärkere Rolle spielen müssen, auch bei uns in Brandenburg. Das sind einige Außenlager, zum Beispiel das KZ Sachsenhausen, von denen man in der Region relativ wenig weiß.
In seiner Rede ruft Woidke dann vor mehr als 100 Menschen zur Solidarität mit Israel auf und sagt, der Jubel über den Hamas-Terror sei unerträglich und durch nichts zu rechtfertigen. Die 16-jährige Salima ist Palästinenserin und Teil einer achtköpfigen Gruppe aus vorwiegend muslimischen Jugendlichen, die heute die Geschichte zweier jüdischer Lehrer erzählen wollen. Nach der Veranstaltung ist Salima jedoch plötzlich verschwunden. Ihre Lehrerin Sabit Schmidhals erklärt, warum.
Wir haben eigentlich vermisst, dass in einer der Reden vielleicht wenigstens ein Wort darüber verloren wird, dass wir an alle Opfer gedenken, an jüdische und aber auch an palästinensische Opfer. Weil damit macht man es den Jugendlichen und den Menschen, die eben andere Wurzeln haben, unsäglich schwer, sich mit der deutschen Geschichte zu befassen und da Empathie zu entwickeln, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre eigenen Geschichte nicht gedacht wird und sie sogar ignoriert wird.
Ein Gedenken, das es so noch nicht gegeben hat am Gleis 17 und das offenbar auch neu gedacht werden muss.
Eine Reportage aus Grunewald von Birgit Radatz. Wie entwickelt sich in Berlin die politische Meinung gerade? Die rbb24 Abendschau hat mal wieder den politischen Puls gefühlt. Das macht sie ja regelmäßig beim Berlin-Trend von Infratest DIMAP gemeinsam mit der Berliner Morgenpost. Und diesmal zeigt sich, dass eine Befürchtung mancher Sozialdemokraten vielleicht richtig war, dass die SPD in einer schwarz-roten Koalition, wie sie gerade regiert, noch mehr verlieren könnte. Die CDU von Kai Wegner kann in der Umfrage dagegen zulegen im Vergleich zur Wiederholungswahl im Februar. Sie wäre, würde jetzt gewählt, mit 29% wieder stärkste Kraft. Kirsten Buchmann, rbb24 Landespolitik.
Platz 2 unter den Berliner Parteien nehmen dem Berlin-Trend zufolge die Grünen ein. Sie gewinnen leicht hinzu und kommen so aktuell auf 19%. Bei der Wiederholungswahl des Berliner Abgeordnetenhauses im Februar lagen die Sozialdemokraten knapp vor den Grünen. Im Gegensatz zu ihnen verliert die SPD nun rund 3 Prozentpunkte und rutscht damit laut der Befragung auf 15% ab. Ein weiterer Tiefpunkt nach dem historisch schlechtesten Wahlergebnis im Februar. Gleichauf mit der SPD ist die AfD. Sie erhält knapp 6 Prozentpunkte mehr als bei der Wiederholungswahl im Februar dieses Jahres. Die Linke liegt unter ihrem Ergebnis vom Februar und erreicht 10%. Die FDP wäre nach wie vor nicht mehr im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten.
Kirsten Buchmann war das aus der rbb24 Landespolitik mit den neuesten Zahlen des Berlin-Trend. CCS. Diese Abkürzung steht für Carbon Capture and Storage. Kohlendioxid soll, ist die Idee, statt in die Luft geblasen zu werden, eingefangen und im Untergrund gespeichert. Oder als Rohstoff weiterverwendet, das würde man dann mit dem Kürzel CCU bezeichnen. Beides soll den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre verringern und damit das Klima schützen, ist aber nicht unumstritten. Das Bundesumweltamt zum Beispiel merkt an, dass es bei Lecks zur Verunreinigung des Grundwassers kommen könnte. Vor gut 10 Jahren gab es in Brandenburg so viele Proteste gegen diese Technologie, dass man das gar nicht weiter verfolgt hat. Jetzt halten die Regierungsparteien im Land Brandenburg die Technik aber wieder für angebracht. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht hat bei der Debatte dazu im Potsdamer Landtag zugehört.
Ohne CCS-Technologie kein sicherer Industriestandort Brandenburg. Da ist CDU-Landtagsfraktionschef Jan Riedmann sicher. Denn bestimmte Branchen können kaum CO2-frei produzieren, wie etwa das Zementwerk in Rüdersdorf, Stahlwerke in Hennigsdorf, so Riedmann. Aber für CO2-Ausstoß werden schon bald so hohe EU-Strafgelder fällig, dass die Unternehmen kaum mehr konkurrenzfähig wären.
Sagen wir diesen Unternehmen, dann gibt's hier in Brandenburg für euch keine Zukunft. Das kann ja wohl nicht die politische Antwort sein, meine Damen und Herren.
Mit CCS könne CO2 abgeschieden werden und in unterirdische Lagerstätte verbracht werden. Auch der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte sich dazu in Norwegen informiert. Brandenburg aber laufe der Entwicklung hinterher, so Riedmann. Denn Bund und andere Länder planen bereits Pipelines, um CO2 aus der Industrie abzutransportieren. Deswegen sei es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Pipelines nicht an Brandenburg vorbeilaufen.
Wir haben Unternehmen in Ostbrandenburg insbesondere, die jetzt sich fragen, werden wir künftig die Chance haben, uns an so eine CO2-Pipeline anzuschließen, müssen wir unser Unternehmen auf diese Chance hin entwickeln oder werden wir diese Chance nicht haben und müssen das in unserer Planung berücksichtigen.
Abscheidung und Speicherung von CO2 mittels CCS halten zudem Klimaforscher mittlerweile für wichtig, um die Klimaziele zu erreichen. Da ist man sich auch in der Koalition in Brandenburg einig. Aber noch wichtiger sei, Industrie und Infrastruktur so umzubauen, dass so weit wie möglich CO2 vermieden werde, meint man bei der SPD und auch der energiepolitische Sprecher der Grünen, Clemens Rostock. Selbst für Industrien, die mittelfristig weiter nicht CO2-frei produzieren können, wäre CCS erst die zweitbeste Lösung, so Rostock.
Die verbleibenden Restemissionen, das Gutachten im Klimaplan spricht von 5%, sollten vorrangig durch CO2-Bindung in natürlichen Ökosystemen, Moore, Wälder, Humusbildung kompensiert werden. Und erst wenn das alles ausgeschöpft ist, dann können wir über CCS sprechen.
Die Opposition hält der CCS-Initiative der CDU unterschiedliche Argumente entgegen. AfD-Chef Hans-Christoph Berndt sieht keinen Grund für Tempo, denn es gäbe ja auch keine Klimakrise. Der linken Vorsitzende Sebastian Walter hält vor allem den Aufbau einer CCS-Infrastruktur für ein viel zu teures Milliarden-Euro-Projekt.
Sie verzocken mit Ihrer Kampagne hier gerade die Zukunft dieses Landes, die Zukunft der verschiedenen Generationen, die noch kommen werden, weil die Kosten, die hier entstehen, die können wir nicht tragen.
Das sehen BVB-Freie Wähler ähnlich. Die Unternehmen in Brandenburg müssten dann zu den jetzt schon viel zu hohen Stromkosten in Deutschland auch noch die Pipeline-Kosten tragen. Es gäbe Wichtigeres, um Industrien in Brandenburg zu halten.
Nico Hecht aus der RBB 24 Landespolitik war das. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.